Ich habe gestern in die Männergruppe reingeschrieben, wer von euren Kindern kennt den 23. Psalm auswendig? Vielleicht könnte diejenige da nach vorne kommen und den hier erzählen. Hat sich keiner gemeldet, vielleicht könnte das von Erwachsenen jemand machen, würde ich mich freuen.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Vielen Dank, sehr schön. Vielleicht kennen viele die nicht auswendig und doch wissen die meisten, worum es da geht. Und die ganze Christenheit eigentlich, vielleicht ist man nur konformiert, getauft als Kind. Vielleicht hat man mit Kirche nicht allzu viel zu tun, aber an diesen Vers denken viele. Spätestens dann, wenn man dann wirklich durch das Tal des Todenschatten gehen muss, dann denkt man an diesen Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken, dein Stab, die trösten mich. Ich möchte natürlich nicht heute über den ganzen Psalm sprechen, das würde hier den ganzen Zeitrahmen sprengen. Aber ein Vers, der hat es mir angetan jetzt, ich musste viele Wochen drüber nachdenken. Ich habe mir so ein Hörbuch angehört und das hat mir so voll getroffen. Ich musste sehr viel darüber nachdenken. Und zwar ist das der 5. Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde oder im Angesicht der Feinde. Was ist unter diesem Vers zu verstehen? Was ist hier mit diesem Tisch gemeint? Warum gerade im Angesicht der Feinde? Wer sind letztendlich meine Feinde? Was meint David hier damit? Ich denke, so manche Frage würde uns jetzt hochkommen und wir würden zum Stocken kommen. Man kennt oft den Psalm auswendig, aber wenn man dann darüber nachdenkt, dann versteht man viele Dinge gar nicht. Ich wollte heute meine Predigt mit einem Mann, den wir alle kennen, beziehungsweise schon alle von ihm gehört haben, beginnen. Das ist ein Mann, den Jesus von den Ersten schon berufen hatte, ihm zu folgen, der seinen Job, seine Familie, alles aufgegeben, verlassen hat, um Jesus zu folgen. Ja, der sogar einmal aus dem Boot gestiegen ist und einfach auf dem Wasser marschierte. Und das ist der, der ein paar Wochen später vor einer riesengroßen Menge, nach dem Himmelfahrt meine ich jetzt, ja, vor einer großen Menge predigte und tausende von Menschen kamen zum Glauben. Er predigte in so einer Vollmacht, in so einer Kraft. Oh, das ist ein Mann, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Beim letzten Abendmahl brüstete er sich und behauptete für Jesus ins Gefängnis, ja, sogar in den Tod zu gehen. Worauf Jesus erwiderte und ihm sagen musste, bevor der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und als es dann soweit war und das wirklich drauf ankam, verleugnete er ihn tatsächlich. Ja, er schwor sogar, er verfluchte sich selbst, dass er diesen Mann nicht kennen würde. Es kam genauso, wie Jesus es ihm voraussagte. Und plötzlich krähte der Hahn. Und als das geschah, ging es ihm wie ein Pfeil durchs Herz. Und nun saß er da, verkrochen, weinend in der letzten Ecke. Nein, das war nicht wirklich ein Weinen, auch nicht ein Wimmern, noch ein Schluchzen. Die Hände in sein bärtiges Gesicht vergraben, heulte er vor sich hin wie ein Schlosshund. Kinder, wer war das? Oh, hat einer aufgepasst. Petrus war das. Genau. Nun, die Frage ist, was war es denn, das ihn jetzt so sehr schmerzte? Was war die eigentliche Ursache? dass er seinen Meister verleugnet hat? Oder dass er geschworen hat, dass er nie so etwas tun würde und nun kläglich versagte? Denn noch vor ein paar Stunden hob er sich so über die anderen Jünger her und brüstete sich und sagte: Herr, wenn diese, ich niemals. Es war schon schlimm genug, Jesus zu verleugnen, nicht wahr? Aber musste er sich so brüsten? Dazu hat er Jesus ja nicht nur einmal, sondern dreimal verleugnet. Wir würden ja sagen, vielleicht, es ist ja nur immer, wenn man von der Seite betrachtet, ja, schon beim ersten Mal müsste ja der Kronleuchter aufgehen. Ja, Petrus, was machst du denn da? Nein, er macht das zweite Mal und auch das dritte Mal. Und dazu verflucht er auch noch sich selbst und schwört. Nun sitzt er da, vergeht in Kummer. Nichts und niemand kann ihn trösten. Noch nicht mal die Botschaft von der Auferstehung. Und auch nicht der persönliche Gruß an ihn, wo Jesus nach der Auferstehung zu den Frauen sagt: Geht und sagt das den Brüdern, meinen Brüdern und Petrus. Noch nicht mal das kann ihn wegtrösten. Kommt euch dieser Zustand nicht bekannt vor? Die Scham, sich selbst nicht vergeben können. Mir schon. Petrus kehrt immer tiefer in sich hinein, geht auf Distanz, er taucht einfach ab. Er geht zwar nach Galiläa, weil Jesus ja den Jüngern gesagt hat, nach Galiläa zu gehen, doch er geht nicht auf den Berg, wo Jesus sie erwartet hatte. Wo geht er hin? Er geht zum See hinab, er geht fischen. Oh, wie ich mich da zu sehen bekommen habe, als ich drüber nachdachte. Man läuft zwar zum Grab und auch nach Galiläa, aber man kommt ihm nicht zu nahe. Warum? Einerseits sehnt man sich nach Vergebung, nach Frieden, nach Gemeinschaft. Ja, dass wieder alles in Ordnung kommt, was passiert ist. Aber die Scham, diese Selbstbeschuldigung, diese Minderwertigkeit, sich selbst nicht vergeben können, das steht einfach einem im Wege. Und Petrus sagt: Ich gehe fischen und die anderen gehen mit. Warum tut er das? Niemand hat ja ihn dazu veranlasst. Niemand hat ihm das gesagt, dass er das tun soll. Und doch tun sie das. Hatte Petrus die Fischerei nicht den Rücken gekehrt? Als damals er ihn rief, wir kennen ja die ganze Geschichte, sollte er eigentlich ja zum Menschenfischer werden. Nie wieder sollte er fischen gehen. Wieso gerade jetzt, da Jesus wieder zurückgekehrt ist? Er selbst hat ja das leere Grab gesehen. Er lief ja mit Johannes am ersten Tag dahin, nach der Auferstehung, und guckte da hinein. Jesus ist nicht da. Eigentlich müsste ja Hoffnung da sein. Eigentlich müsste ja wieder langsam das Licht aufgehen. Nein, er läuft davon. Handeln wir nicht oft genauso, wenn wir versagt haben? Statt sich selbst zu vergeben, ergreifen wir die Flucht und stürzen uns dann hinein in irgendeine Arbeit, in irgendeine Beschäftigung, die wir womöglich vor unserer Bekehrung getan haben. Durchaus möglich, dass Petrus hier gedacht hatte: Jesus ist ja zwar zurückgekehrt, ja, doch das leere Grab kann mich nicht davon befreien, von diesem Gefühl, was in mir jetzt drin gerade steckt. Sollte Jesus mit so einem wie ich noch etwas zu tun haben wollen? Nun, meine Frage ist, steht Petrus mit diesem Zustand gerade alleine da? Untreu zu sein, das wird mir nie passieren. Von heute an werde ich meine Zunge im Zaum halten. Nie wieder Heimlichkeiten. Oh, wie wir uns immer wieder brüsten, nicht wahr? Und dann kommt die tiefe Scham, die uns überfällt, wenn wir versagt haben. Statt dem Flirt zu widerstehen, lassen wir uns darauf ein. Statt vom Gerede über andere zu distanzieren, tun wir unseren Senf bei. Ja, statt die Wahrheit hochzuerhalten, vernebeln wir sie. Aber irgendwann mal kräht der Hahn. Und dann schämen wir uns. Und schon hat Petrus Gesellschaft in seinem Versteck, nicht wahr? Und wir fragen uns, ob Jesus für so einen Versager wie ich überhaupt noch Platz hat. Und wir merken es nicht, dass eigentlich, wenn wir diese Frage stellen, ob Jesus für mich, für so einen Versager noch Platz hat, das sind nicht unsere Gedanken. Wir merken oft nicht, dass der Feind dahinter steht. Der Feind weiß, Jesus ist gestorben für alle unsere Schuld und Sünde. Er weiß, wenn wir zu ihm kommen und uns es leid tut, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nicht wahr? Der Feind weiß es auch. Und da kann er uns oft auf diesem Gebiet nicht fangen, aber er kommt dann damit an. Nee, du bist ein Versager. Das ist zu schlimm. Wir können uns selbst oft nicht vergeben. Diese Scham, das ist wie eine Barriere, wie eine Wand zwischen uns und dem Herrn. Jesus denkt aber hier und handelt ganz anders. Er hat dafür eine Antwort. Wenn wir uns fragen, Herr, hast du für mich, so ein Versager, noch überhaupt Platz in deinem Herzen? Ja. Damals am See kam diese Antwort in Form eines Geschenkes an Petrus. Ach, ich liebe diese Geschichte so sehr. Wie sah dieses Geschenk aus? Hat Jesus dann dieses Boot zu Gold gemacht und die Netze zu Silber? Nein, nichts dergleichen. Jesus tut etwas, was viel, viel bedeutungsvoller ist. Er lud Petrus zum Frühstück ein. Und zwar, das er selbst zubereitet hat. Außerdem macht Jesus ein Wunder. Ach, gedenken wir nur an diesen Fischzug. Die ganze Nacht haben sie gefischt und nichts, gar nichts, kein einziger Fisch im Netz. Jesus sagt nur ein Wort und schon sind die Netze dermaßen voll. 153 große Fische. Aber als Petrus an diesem Fischzug erkennt, dass das der Meister ist und hört auch noch eine Bestätigung von Johannes, das ist der Herr, verblasst dieses Wunder in einem Nu. Das ist ihm überhaupt nicht mehr wichtig. Er wirft sich ins Wasser. Es ist ihm alles viel zu langsam, bis dieses Boot endlich mal an Ufer kommt. Er schwimmt aus voller Kraft dahin. Das Frühstück und die Gemeinschaft an einem Tisch mit seinem geliebten Meister, wonach sich Petrus die ganze Zeit so sehr sehnte, war ihm viel, viel wichtiger als alles andere in der Welt. Der zischende Fisch auf dem Feuer, das frisch gebackene Brot, Jesus selbst, der Herrscher der Welt, der Bezwinger der Hölle und des Todes, höchstpersönlich serviert seinen Jüngern das Essen. Es ist wohl kaum einer in dieser Runde, der dankbarer ist als Petrus. Der Satan hat ihn wie Weizen gesiebt. Doch nun aß er das Brot, das ihm selbst Gott zubereitet hat. Ja, Jesus bereitet einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Wer waren jetzt diese Feinde? Na, der Satan und seine Dämonen, die diesen Petrus verführt hatten, die jetzt nicht mehr Platz hatten hier. Die mussten von der Seite zugucken, wie Gott selbst einen Tisch bereitet seinen Kindern. Ist diese Geschichte nicht ähnlich diesem 23. Psalm? Womöglich liest David, als er diesen Psalm geschrieben hat, seine Gedanken zu seinen Schafen in den Bergen abdriften. Denn der gute Hirte, von dem er hier schreibt, das war er ja selbst für seine Schafe. Parallel. Dieser gute Hirte, der lässt seine Schafe nicht im Stall überwintern. Denn damals im Orient, wenn der Winter kam, waren die Wiesen, die Weiden alle so gut wie abgeweidet. Und dann haben viele Hirten ihre Schafe dann irgendwie sich dann im Stall, in einer Hürde, haben sie die dann so überwintern lassen, indem sie dann irgendwas zu fressen gegeben haben. Aber ein guter Hirte macht das nicht. Er weiß genau, dass oben in den Bergen gibt es immer noch irgendwelche Wiesen, irgendwelche Plateaus, da wo grüne Wiese ist, wo die Schafe noch gut fressen konnten. Und ein guter Hirte steht morgens früh auf. Und ich kann mir vorstellen, David war wieder bei seinen Schafen und ging los. Es war ein langer Weg, durch Schluchten, durch Hängen. Aber er wusste genau, wo er hin wollte. Ein Ziel, wovon wir gehört haben. Und nun geht er. Und wenn er dann da angekommen ist und hat so eine gute Wiese gefunden, das Erste, was er getan hat, denn er hat ja alles bei sich, sein Stecken, sein Stab, er hat Öl gehabt, alles, was so die Schafen brauchen. Dann ging er und hat Ausschau gehalten auf die Feinde der Schafe. Das waren Kojoten, das waren Bären, das waren Löwen, Wölfe eventuell. Was es da so alles an Raubtieren gab, die die Schafen angriffen. Und das Allerschlimmste war, das waren die Ottern, die braunen Ottern, das waren kleine Schlangen, die sich in der Erde verkrochen haben, da ihre Nester, ihre Löcher. Die waren kaum zu sehen, denn es war ja alles mit Gras bewachsen. Und wenn dann die Schafe gegrast haben und kamen dann an dieses Loch, dann kamen die blitzschnell aus diesem Loch heraus und stachen dann oder bissen die Schafe dann in die Nase. Und das war zum Teil sogar tödlich. Und das wusste ja der Hirte. Und da ging er und Quadrat für Quadratmeter hat er alles durchsucht nach solchen Löchern. Und hat die Löcher dann mit Öl eingeschmiert und die Nasen der Schafen dann mit Öl eingeschmiert. Und dieses Öl verhinderte die Schlangen rauszukommen und auch dieser Geruch dieses Öls hat sie einfach abgescheucht. Der gute Hirte bereitet einen Tisch für seine Schafe. Hast du das schon mal erlebt, dass Jesus dir im Angesicht deiner Feinde einen Tisch bereitet? Nein? Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Wir versetzen uns noch einmal zurück in die Zeit Jesu. Am Abend vor seinem Tod bereitete Jesus den Tisch für seine Jünger. Lukas Evangelium Kapitel 22 ab Vers 7 lesen wir: Es kam aber der Tag der ungesäuerte Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Und sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polster ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Die Jünger fragten zwar, wo sollen wir das bereiten? Aber in Wirklichkeit, wenn wir jetzt gut aufgepasst und zugehört haben, hat das ja Jesus getan, nicht die Jünger. Er hat dafür gesorgt, für dieses Haus, wo sie jetzt das Passa durchführen sollten. Er hat auf den wunderbaren Timing quasi geplant, dass dieser Mensch gerade in dieser Zeit, wenn die Jünger in das Dorf hineinkommen, mit diesem Krug da vorbeigeht. Er hat das Herz dieses Hausherrn schon mal vorbereitet. Und dieses Haus oder der Obersaal war schon gepolstert, geschmückt, alles vorbereitet, da war der Tisch da, war alles, was man braucht, dabei, damit sie das Passa feiern konnte. Eigentlich war das nicht die Jünger, sondern Jesus bereitete diesen Tisch. Und er nahm sich auch das Problem mit den Schlangen vor. Wir würden jetzt sagen, ja, welche Schlangen denn jetzt? Hier, Denken wir mal an Judas. War nicht der Feind hier schon ganz gewaltig dahinter? Judas hat das schon in seinem Herzen beschlossen. Judas hat das schon alles abgesprochen mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Der Plan stand fest. Er hat sich das Ganze schon alles zurechtgedacht. Er wusste genau, wo Jesus nach diesem Passamahl abends hingeht. Und er wusste genau und hat das dann schon alles damit besprochen. So und so wird das funktionieren. Ich werde ihn küssen, dann wisst ihr auch, wer das ist. Und so weiter. Der Plan, der stand fest. Der Plan des Feindes. Jesus durchschaute ihn. Er war zwar beim Passafest dabei, aber nicht beim Abendmahl des Herrn. Als es darum ging, dass Jesus jetzt das Abendmahl austeilen wollte, wo er das Brot brach und sagt, das ist mein Leib, wo er den Kelch gab und sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Bevor er das tat, sagte er, einer von euch wird mich heute Nacht verraten. Sie fingen an, alle zu fragen, bin ich's? Judas sagt, ja, bin ich's. Und Jesus sagt, du bist es. Und was du tust, das tu bald. Und da steht ganz klar geschrieben, und Judas stand auf und ging heraus, und es war Nacht. Ist das nicht ein wunderbares Bild dafür, dass Jesus hier einen Tisch bereitet im Angesicht seiner Feinde? Du magst wohl uns zu versuchen. Du magst uns wohl vielleicht zu quälen und alles zu unternehmen, uns kaputt zu machen. Aber am Tisch, wo meine Kinder sitzen mit mir, darfst du nicht. Jesus bereitet einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Sie durften zusehen, aber sie durften nicht dabei sein. Max Lucado schreibt ein wunderbares Beispiel, was er selbst erlebt hat. Das möchte ich uns heute hier vorlesen, bevor ich abschließe. Als ich gerade 18 Jahre alt war, schreibt er, da war ich auf dem besten Weg, ein Alkoholproblem zu entwickeln. Mein Körper hatte sich so sehr an Alkohol gewöhnt, dass ich einen Sechserpack Bierdosen einfach so leeren konnte, ohne besondere Auswirkungen zu spüren. Gott hat mich nicht nur von der Hölle nach dem Tod errettet, sondern auch von der Hölle in diesem Leben. Allein er weiß es, was mich alles erwartet hätte. Aber ich kann es mir lebhaft vorstellen. Aus diesem Grunde war es klar, dass ich kein Bier mehr trinken würde, als ich mein Leben Jesus anvertraute. Sonderbarerweise aber hat mich die Lust auf Bier nie ganz verlassen. Sie verzehrt mich nicht gerade, aber so 2 bis 3 Mal in der Woche würde mir ein Gläschen Bier schon gefallen. Was mir ein besonderes Warnsignal dabei ist, alkoholfreies Bier reizt mich überhaupt nicht. Es ist also nicht der Geschmack, der eine Anziehung auf mich ausübt. Es ist wohl der Kick, der im Alkohol ist. Trotzdem hatte ich über 20 Jahre lang nie ein ernsthaftes Problem mit Alkohol. Vor einigen Jahren jedoch wäre es beinahe zu einem Problem geworden. Ich hatte in meiner Wachsamkeit ein wenig nachgelassen und mir gedacht, dass ein kleines Bierchen bei einer Grillparty im Garten ja wohl nicht schaden konnte. Ein andermal trank ich ein Glas in Verbindung mit einem mexikanischen Gericht. Als nächstes trank ich ein Gläschen oder auch 2 außerhalb der Mahlzeiten. Über einen Zeitraum von 2 Monaten hinweg hatte ich mich von meiner Standard der totalen Abstinenz zu nun vor 1 bis 2 Glas Bier pro Woche bewegt. Für die allermeisten Menschen mag dies völlig ungefährlich sein, doch nicht für mich. Wissen Sie, wann ich spürte, dass Gefahr in der Luft lag? An einem heißen Freitagnachmittag war ich gerade auf dem Weg zu unserer jährlichen Männerfreizeit. An jenem Tag war es nicht nur heiß, es war sozusagen brütend. Limonade und Sprudel waren einfach nicht ausreichend, um den Durst zu stillen. Also begann ich insgeheime Pläne zu machen, wie könnte ich an Bier herankommen, ohne dass mich jemand erkannte. Und indem ich diesen Gedanken nachgab, überschritt ich eine Linie. Dinge, die man nur heimlich tun kann, lässt man lieber ganz. Ich tat sie trotzdem. Ich fuhr zu einem kleinen, weit abseits gelegenen Laden, parkte und wartete, bis alle anderen Kunden weg waren. Erst dann ging ich hinein, kaufte mein Bier, hielt es möglichst verdeckt an meinen Körper gepresst und eilte zurück zum Wagen, bevor mich am Ende noch jemand sah. In diesem Moment krähte der Hahn. Er krähte, weil ich dabei war, wieder ein besseres Wissen zu haben und ein heimliches Spiel zu treiben. Der Hahn krähte, weil ich gerade am Abend zuvor meine Tochter dafür zusammengestaucht hatte, dass sie gegenüber mir Heimlichkeiten hegte. Und nun tat ich es selbst. Ich warf das Bier in den Mülleimer und bat Gott um Vergebung. Ein paar Tage später vertraute ich mich den Ältesten und ein paar andere Mitglieder der Gemeinde an. Es tat gut, die Sache mal endgültig aus der Welt zu schaffen und weiterzugehen. Leider war es nicht so einfach. Die Scham verfolgte mich. Wie hatte ich nur so etwas tun können? So viele Leute konnten dadurch potenziell in die Mitleidenschaft gezogen werden. Und obendrein, welcher schlechter Zeitpunkt, so etwas zu tun, unmittelbar vor einer Freizeit, die ich leiten musste. Welch eine Heuchelei. Ich fühlte mich einfach hundsmiserabel. Das Bewusstsein der Vergebung drang zwar bis zu meinem Kopf vor, aber irgendwie schien die Rohrpost, die die Nachricht zu meinem Herzen befördern sollte, gerade defekt zu sein. Was die Sache noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass der Sonntag vor der Tür stand, sodass ich in der ersten Reihe saß und wartete auf meinen Einsatz, nach vorne zu gehen und zu predigen. Eigentlich hatte ich alles getan, was zu tun war. Dennoch fiel es mir schwer, die Sache hinter mir zu lassen. Wie wohl Gott darüber dachte, dass ein mieser Typ wie ich predige? Die Antwort Gottes erlebte ich im Abendmahl. Dieser Jesus, der Petrus einmal bereitet hat, bereitete auch mir einmal. Derselbe Hirte, der die anklagenden Gedanken des Teufels verscheucht hatte, tat es auch heute wieder. Derselbe Herr, der damals das Feuer am Ufer angezündet hatte, fachte auch in mir die glimmenden Holzscheite wieder an. Trinkt alle daraus, hat er gesagt. Und genau das tat ich. Wie wohltuend es wohl war, wieder am Tisch des Herrn zu sitzen. Trinkt alle daraus, hat Jesus gesagt. Alle, ihr alle, die mich heute Nacht werdet verraten, in dem Sinn, ihr werdet weglaufen von mir. Auch du, Petrus, der mich verleugnen wird, trinkt alle daraus. Ihr Lieben, ist das nicht eine Ansage für uns? Mein Bruder, meine Schwester, die du vielleicht versagt hast und die tut das leid, du tust aufrichtige Buße, es tut dir wirklich leid, du wolltest das nicht und liegst jetzt da und kommst nicht auf und vergehst in deinem Kummer und kannst dir selbst nicht vergeben und diese Scham, die steht vor dir, trinkt alle daraus. Jesus Christus bereitet uns heute nach wie vor einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Amen.